Verlag CH Beck. Die Leseprobe.
Edgar Wolfrum. Die Mauer. Unser Staat ist auf Draht, lautete die Schlagzeile des SED-Organs Neues Deutschland am Montag nach dem Wochenende, das die Welt veränderte. Und im Radio sangen helle Kinderstimmen ein Lied mit diesem Refrain. Mitten im Hochsommer lief vielen Deutschen, die diese Goldkehlchen hörten, ein kalter Schauer über den Rücken, denn am Sonntag, den 13. August, gegen 2 Uhr nachts, war unter Aufsicht schwer bewaffneter Volkspolizisten mitten durch die Millionenstadt Berlin Stacheldraht gezogen worden. Bald sollte es so viel sein, dass man die ganze Welt damit hätte umspannen können. Wie bis zu diesem Zeitpunkt oft schon, so erwies sich auch in jenem historischen Moment die SED-Führung als Meisterin darin, abscheuliche Taten mit makabren Inszenierungen zu untermalen. Der Bau der Berliner Mauer, der mit Stacheldraht begann, war ein Irrsinn, aber dieser Irrsinn hatte Methode. Die beispiellose Aktion war generalstabsmäßig geplant, straff durchorganisiert und vollzog sich in einem extrem hohen Tempo. Binnen weniger Stunden war unsere Staatsgrenze rings um West-Berlin zuverlässig geschützt, schrieb fast 20 Jahre später der zuständige Sekretär für Sicherheitsfragen im Zentralkomitee der SED. Erich Honecker, der damals 49-jährige junge Mann im Politbüro und Organisator der Abriegelung, war bis zum Schluss stolz auf sein Werk. Die meisten Berliner hatten den Mauerbau regelrecht verschlafen. Am Morgen danach rieben sie sich verblüfft die Augen. Der Überraschungscoup der SED, ein waghalsiges Unterfangen mit vielen Unbekannten, schien gelungen zu sein. Aber würde die Lage auch ruhig bleiben? Noch herrschte gespannte Nervosität. Hätte es sich nicht um etwas derartig Ungeheuerliches, Menschenverachtendes gehandelt, wie darum, die gesamte Bevölkerung eines Landes einzusperren und sie der Freiheit zu berauben, man wäre zu Respekt genötigt, ob dieser deutschen Wertarbeit. Über Nacht schafften es Polizei, Pionier- und Kampfgruppeneinheiten, 45 Kilometer innerstädtische Grenze und 160 Kilometer am Ring, um West-Berlin abzuriegeln. All dies geschah unter strenger Geheimhaltung. Die Einsatzbefehle waren erst am 12. August um 16 Uhr unterschrieben worden. Um 22.30 Uhr trat der Einsatzstab zusammen. 2 motorisierte Schützendivisionen der Nationalen Volksarmee waren aus den Bezirken Schwerin und Potsdam nach Berlin verlegt worden. Sie würden eine Übung durchführen, glaubten die Soldaten. Die Sowjetunion sicherte die Aktion militärisch ab. Panzer und Truppen hielten sich bereit, blieben jedoch im Hintergrund. Punkt 1 Uhr nachts gingen an der Grenze die Lichter aus. Bis 2 Uhr lief alles wie geplant an. Die Polizei besetzte die Bahnhöfe an den Sektorengrenzen, pioniertechnische Absperrmaßnahmen begannen, man durchtrennte Gleisverbindungen und stellte spanische Reiter auf, zog Drahtsperren hoch, verlegte Betonschwellen, riss das Pflaster von Straßen auf. Das Militär überwachte die Maßnahmen. 13 U-Bahnhöfe auf Ost-Berliner Gebiet wurden geschlossen. Von 81 Sektorenübergängen mauerte man 69 zu. Die Reisezüge aus dem Westen kamen nicht mehr über den Bahnhof Friedrichstraße hinaus. Das ganze historische, gewachsene Zusammenspiel der Millionenmetropole geriet endgültig aus den Fugen. Gas, Wasser, Elektrizität, auch Theater, Opern, Firmen und Behörden mussten in den nächsten Jahren auf jeder Seite der Mauer neu organisiert werden. Zwar war Berlin seit der ersten Berlin-Krise des Jahres 1948 geteilt und vieles lief nicht mehr rund in der Stadt, aber bis zu jenem Augusttag, als es plötzlich Eingemauerte und Ausgemauerte gab, hatte Berlin dennoch eine Einheit gebildet und die Sektorengrenzen wurden täglich von etwa 500.000 Menschen in beide Richtungen überschritten. Der Potsdamer Platz, das Herz Berlins und einst verkehrsreichster Punkt Europas, war nicht wiederzuerkennen. Aufgerissenes Pflaster, dichte Stacheldrahtrollen, eingerammte Pfähle, gespenstische Friedhofsruhe. Die SED zeigte, dass es möglich war, eine moderne Großstadt in der Mitte zu teilen und ihre Hälften hermetisch voneinander abzuriegeln. Dass nun das Brandenburger Tor geschlossen wurde, hatte Symbolcharakter für die, so schien es vielen, endgültige Teilung der Welt. In den folgenden 28 Jahren, 2 Monaten und 27 Tagen wandelte sich das Gesicht der Mauer ständig, bevor das Monstrum fiel und die Epoche des Ost-West-Konfliktes zu Ende ging. Am Anfang stand die massive, aber noch primitive Abriegelung mit Stacheldraht verhauen, die noch einige undichte Stellen aufwies. Bald setzte zwischen Potsdamer Platz und Brandenburger Tor die Aufmauerung mit relativ leichten und großen Hohlblocksteinen ein. Bautrupps errichteten unter strenger militärischer Bewachung eine etwa 2 Meter hohe Mauer. Gleichzeitig wurden Türen und Fenster jener Häuser zugemauert, die an der Sektorengrenze standen, etwa in der Bernauer Straße, deren Bürgersteig zum Westen gehörte, während die Häuser auf Ostberliner Grund standen. Hier spielten sich ergreifende Szenen und menschliche Tragödien ab. Am 22. August 1961, einen Tag vor ihrem 59. Geburtstag, sprang Ida Siegmann in ihrer Verzweiflung aus der 3. Etage ihres Wohnhauses in der Bernauer Straße 48 auf den Bürgersteig, nachdem sie zuvor Federbetten auf den Gehweg geworfen hatte. Diese jedoch waren zu schwach, um den Sprung aufzufedern. Die Frau stürzte sich zu Tode. Nur wenige Häuser weiter starb 1,5 Monate später der 22-jährige Bernd Lünser, der sich mit einer Wäscheleine in den Westteil Berlins abseilen wollte. Während er sich auf dem Dachfirst des Hauses nach einem geeigneten Abstieg umsah, bemerkten Grenzpolizisten seinen Fluchtplan. Eine Verfolgungsjagd begann. Lünser schrie um Hilfe. Auf der Westseite, wo mehrere hundert Menschen das Drama verfolgten, trafen Feuerwehrleute ein, die hastig ein Sprungtuch aufspannten. Als die DDR-Grenzpolizisten ihr Feuer auf den Flüchtenden eröffneten, sprang er vom Dach des 5-stöckigen Hauses in die Tiefe, verfehlte das Sprungtuch, schlug auf der Straße auf und starb kurz darauf. Bis zum Jahreswechsel waren 11 Todesopfer gescheiterter Fluchtversuche zu beklagen.
Weitere Infos unter www.beck.de. Sie hörten eine Audioproduktion des Literaturcafé.de.